Wohin soll sich die Rinderwirtschaft in Österreich entwickeln? Wie sollten unsere Rinder in 20 Jahren gehalten und gefüttert werden? Gedanken und Ideen dazu möchten wir heute besprechen. Herzlich willkommen beim Podcast AgrarScience Wissen kompakt der HPLV Raumberg bei Gumpenstein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es um wichtige Themen, Gedanken und Ideen zur Land- und Lebensmittelwirtschaft in Österreich geht. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Knaus vom Institut für Nutztierwissenschaften der Universität für Bodenkultur bei mir im Podcast begrüßen. Lieber Willi, herzlich willkommen.
Grüß Gott, schönen Dank für die Einladung.
Willi, es wäre vielleicht am Anfang für die Zuhörenden interessant, wenn du vielleicht deine Herkunft beschreibst, deine Bildungs- und Lebensweg ein bisschen beschreibst.
Kann ich gerne machen. Ja, ich komme aus dem Stubaital, aus Fultmes im Stubaital, bin dort aufgewachsen auf einem Betrieb mit Milchkühen. Den gibt es auch heute noch. Der hat eine Größe von ungefähr 20 laktierenden Kühen, 20 Stück Jungvieh und dann flächenmäßig ist er auch ganz gut ausgestattet mit ungefähr 15 Hektar Grünland und noch einmal so viel Fläche Wald. Ich habe die Mittelschule in Innsbruck besucht, habe dort eine Handelsakademie abgeschlossen und wenn man eine Handelsakademie abschließt, dann ist man eher nicht so Richtung Landwirtschaft unterwegs und habe dann nach dem Bundesheer eine Stelle angetreten an der damals CABV, heute Bank Austria in Innsbruck. Da habe ich dann, da war ich dann zweieinhalb Jahre beschäftigt. Und in dieser Zeit hat mein Bruder, der dann schon vorgesehen war als Hofübernehmer, hat dann die Meisterprüfung abgelegt in Rotholz, in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Rotholz. Und in dieser Zeit hat er mich dann auch ein bisschen sozusagen zu sich geholt und mich gebeten, bei dieser Aufgabe, die sie da gestellt bekommen haben, nämlich den Betrieb zu beschreiben, wie er organisiert ist, Innenwirtschaft, Außenwirtschaft und so weiter, hat er mich ein bisschen eingespannt, da mitzuhelfen. Und da sind mir dann diese Gedanken gekommen, dass mich das interessiert. Und mir war klar, ich habe eine Matura, ich könnte eigentlich noch den Ausweg machen aus dieser Bank heraus und nach Wien auf die BOKU gehen. Und das war für mich eine relativ einsame Entscheidung. Ich habe das lange mit mir sozusagen herumgetragen, aber es hat sich herauskristallisiert, dass ich das tun soll. Und ich bin an einem letzten Moment im August 1983 dann sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen, habe das zu Hause erzählt und habe dann tatsächlich meine Arbeit in dieser Bank gekündigt und bin mit 30. September 83 ausgetreten. Also ich kam an die BOKU und der Start in dieses Studium war auf der einen Seite faszinierend und inspirierend, auf der anderen Seite auch mit gewissen Anfangsschwierigkeiten verbunden. Aber ich habe mich da dann gut anpassen können und bin hineingewachsen in dieses Studium und habe das Studium abgeschlossen 1990. Mit dem Diplom und dann war die Frage, wohin soll es gehen und ich habe in dieser Zeit dann oder kurz davor eigentlich schon, ein Jahr davor, vor meinem Studiumabschluss, habe ich schon sozusagen eine private Entscheidung getroffen, nämlich meine damalige Freundin zu heiraten und wir haben dann 2 Monate vor meinem Studienabschluss geheiratet und nachdem meine Frau aus den USA kommt, aus dem Bundesstaat New York, aus Rochester, New York, war die Frage, ja, wo gehen wir hin, wo sollen wir als junges Paar unser Leben gestalten und sie hat sehr stark darauf gedrängt, hier in Wien anzufangen. Und das war ursprünglich nicht mein Ziel, als ich nach Wien gegangen bin. Ich habe geglaubt, ich mache da das Studium, möglichst schnell, möglichst rasch und dann zurück nach Tirol. Das ist dann anders gekommen und ich habe das relativ schnell auch verstanden, dass es gut wäre, hier anzufangen und habe mich dann interessiert für ein Doktoratstudium. Und da habe ich damals am Institut für Nutztierwissenschaften einmal so die Themen abgetastet und bin dann bei Professor Franz Lettner sozusagen fündig geworden und habe da das Doktoratstudium aufgenommen. Und das hat mich, in dieser Zeit habe ich mich dann beschäftigt mit der Kälbermast und ein Thema, das damals von relativ großer Relevanz war, war dann die Frage, wie weit kann man Milcheiweiß in den Milchaustauschfuttermitteln ersetzen durch pflanzliche Eiweiße. Und da haben wir dann probiert mit Sojafeinmehl, auch Kartoffeleiweiß. Es war sozusagen eine Frage rund um die Kälbermast, wie weit vertragen das Kälber Fremdeiweiß, also nicht tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß, und wie gedeihen sie, wie wachsen sie, wie verdauen sie das. So, und dann habe ich das Doktoratstudium abgeschlossen im Juni 1992 und dann war die Frage, was kommt jetzt? Und am Tag meiner Promotion damals ist der Professor Letten auf mich zugekommen und hat mir kundgetan, dass eine Möglichkeit bestünde, sich als Assistent zu bewerben am Institut für Nutzwissenschaften. Also eine Stelle wurde ausgeschrieben, ich habe mich beworben und bin da dran gekommen und so habe ich dann begonnen als Assistent im Oktober 1992.
Du hast ja dann auch habilitiert und zu dem Zweck bist du ja dann auch in die USA gegangen und hast dort auch einen Versuch durchgeführt, oder?
Genau. Es war dann so, ich war dann so 2 Jahre da, 92 bis 94, und dann hat sich für mich auch herauskristallisiert, also wenn es Richtung Habilitation gehen soll, und das muss es wohl, wenn man an einer Universität dauerhaft bleiben will, und habe dann gesehen, dass es gut wäre, dafür ins Ausland zu gehen, an eine Universität, wo entsprechende Forschungsmöglichkeiten sind. Und die Rinder haben mich immer angetrieben. Also zuerst waren es die Kälber, die ganz jungen, und dann die schon wachsenden Rinder, die größeren. Und so habe ich mich dann beworben für einen Auslandsaufenthalt. Zunächst eine Betreuung gesucht in den USA. Und das hat wieder ein bisschen mit meiner Frau zu tun gehabt, weil sie aus dem Bundesstaat New York kommt, habe ich mich dann interessiert für diese Cornell University, die also dort ist, eine sehr bekannte Universität mit einer großen landwirtschaftlichen Fakultät. Und da habe ich einen Professor gefunden, der hat mich dann angenommen. Ich habe ein Stipendium bekommen vom FWF hier in Wien und bin dann, das erste Mal sind wir dann für ein Jahr dorthin gegangen im Sommer 1995. War ein Jahr dort, habe mich dann beschäftigt mit Ochsen, mit wachsenden Ochsen, das auch um die Eiweißversorgung gegangen und die Effizienz der Eiweißverwertung. Dann Sommer 96 zurück nach Wien und dann war ich 2 Jahre da und dann habe ich das zweite Jahr von diesem FWF-Stipendium bekommen und da sind wir dann noch einmal übersiedelt in die USA an dieselbe Uni von 1998 bis Sommer 1999 und das hat mir dann, diese Forschungsarbeiten, die ich dort gemacht habe, haben es mir ermöglicht, mich hier an der BOKU zu habilitieren und eine dauerhafte Stelle zu bekommen.
Und seit diesem Zeitraum bist du praktisch an der Universität, hast hier Forschung durchgeführt. Und es hat sich in dieser Zeit sehr viel verändert, oder? In der Rinderwirtschaft, in der Milchviehhaltung, in der Fütterung. Welche großen Veränderungen hast du in dieser Zeit beobachtet, global oder auch in Österreich?
Ja, also wenn man es jetzt halt auf die Milchkuh speziell herunterbricht, ich meine, allgemein für die Rinderwirtschaft war die Frage natürlich, wie schaffen wir es, sie besser zu versorgen, besser zu halten? Wir züchten sie auf höhere Leistungen und also Leistungssteigerungen in allen Bereichen. Wie können wir sie schneller aufziehen? Wie bringen wir sie dazu, dass sie das Futter, die Energie, das Eiweiß besser verwerten, effizienter werden? Und bei den Milchkühen ganz besonders natürlich die Steigerung der Milchleistung. Da gibt es viele Gründe, warum man das macht. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Tiere zu haben, die mehr leisten können. Also Leistungssteigerung per se ist was Gutes, würde ich mal sagen. Die Frage ist dann immer, wenn man Leistungssteigerung betreibt, wie weit geht man, wie schnell betreibt man das? Und dann die Frage, welche Nebeneffekte, sogenannte Trade-offs, hat eine Leistungssteigerung? Und da hat es natürlich in dieser Zeit, soweit ich jetzt da zurückschauen kann, meine Studienzeit zurück, hat es da große Veränderungen gegeben. Milchkühe geben heute in Österreich fast doppelt so viel, als sie gegeben haben in der Zeit, als ich hier an der BOKU begonnen habe zu studieren.
Und in den USA 1960 waren wir in Österreich bei 3000 Liter herum.
Ja, und heute gibt die Kontrollkuh fast 8000 Kilogramm, die durchschnittliche Kontrollkuh. Und wenn man es über alle Kühe rechnet, also alle Kühe einrechnet, dann ist man irgendwo bei 7300 oder so, was die Durchschnittskuh macht. Also das ist eine ganz, ganz große Veränderung. Und ja, und da für diese Veränderung hat es auch große Treiber gegeben. Das war ganz wesentlich die Tierzucht, also die Methoden der Tierzucht, die man da entwickelt hat. Das sind große Dinge gelungen, muss man wirklich sagen. Also die Tiere raus zu selektieren oder zu nehmen, für Paarungen Stiere zu finden, die sich dann gut eignen für Paarungen und zum Kälber dann hervorbringen, die ein höheres Potenzial haben. Also da hat die Tierzucht, würde ich mal sagen, ganz Großartiges geleistet, die Methoden, die man da entwickelt hat. So auch in der Fütterung, nicht? Also man hat also gelernt, versucht zu verstehen, was brauchen diese Kühe, wenn sie eine Veranlagung für eine höhere Leistung haben. Und ich habe das einmal ein bisschen recherchiert in den USA, weil die waren da immer so zum leistungsmäßig schon ein großes Stück voraus. Und da war es so, dass in den 1950er Jahren, beginnend die 1960er Jahre, ist dann Kraftfutter, und ganz konkret war es der Mais, die Maispflanze, ist dann sozusagen richtig großflächig zum Einsatz gekommen. Und der Maisbau, da wissen wir eh, das ist eine sehr ertragreiche Frucht, bringt hohe Mengen pro Fläche hervor. Also Körnermais ganz konkret war dann ganz günstig verfügbar. Und dann waren es natürlich ökonomische Kräfte, die dazu geführt haben, dass man diesen Mais nicht nur für die Humanernährung eingesetzt hat, sondern auch in der Fütterung eingesetzt hat, weil er so billig war. Und dann hat man in den USA solche großflächige Versuche mit Milchkühen gemacht und geschaut, was tun die, wenn man ihnen Körnermais gequetscht, geschrotet, in größeren Mengen vorlegt. Und ist draufgekommen, aha, da gibt's Kühe, die springen plötzlich ganz stark an in der Leistung. Und das hat man dann sozusagen den Einsatz, das war der große Beginn des Konzentrateinsatzes bei Milchkühen. Und
dann ist natürlich das Soja dazugekommen, oder?
Richtig, genau.
Also wir sind bei der nächsten Ackerfrucht. Ja.
Also auf der Energieseite.
Der Wiederkäuer frisst immer mehr Ackerflächen.
Auf der Energieseite war es der Körnermais, die treibende Frucht. Und auf der Eiweißseite war es dann der Soja, der auch extrem billig zur Verfügung war. Und das hat dazu geführt, dass man sozusagen die Praxis das dann eingesetzt hat. Das, nicht als Bauer, Bäuerin muss man natürlich da schauen, wie kommt man ökonomisch am besten durch. Und wenn das billig da ist und die fressen von dem sehr gerne und sehr viel und leisten dann auch, dann ist das natürlich ökonomisch interessant, wenn man die richtigen Kühe dazu hat. Und dann hat die Wissenschaft die Aufgabe gehabt, zu schauen, wie kann man das optimieren?
An die Grenze bringen?
Genau, wie muss man das dosieren? Und das ist man natürlich an die Grenze herangegangen. Das hat also dann sich weiterentwickelt, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Und dann gab es einmal einen kurzen Einbruch in den USA. Das hat ein bisschen auch bei uns in Europa gewirkt. Und das war der Ölschock, die beiden Ölschocks in den 1970er Jahren. Denn da wurde Kraftfutter, auch Mais damals und anderes Getreide, plötzlich und auch Soja sprunghaft teurer. Also das, innerhalb von einer Woche hat es bei Soja, habe ich einmal gelesen, eine Verdreifachung des Preises gegeben. Und da hat dann die Wissenschaft gesagt, naja, jetzt sind wir da auf dieser Spur unterwegs, wir müssen umdenken. Weg von diesen direkt essbaren Ackerfrüchten, direkt für den Menschen nutzbaren Ackerfrüchten, hin zu den Nebenprodukten, die sich ergeben aus der Erzeugung von pflanzlichen Lebensmitteln. Und da gibt es tatsächlich Publikationen auch, die habe ich ein bisschen nachgelesen, die dann das beschreiben, eben Nebenprodukte einsetzen und schauen, wie man mit denen die Milchkühe bestmöglich versorgen kann, die ja schon sich entwickelt haben, auch für diese höheren Leistungen und für den höheren Kraftfuttereinsatz.
Jetzt kommt die Kuh aber aus dem Grünland, und ich weiß ja auch, dass du das teilweise sehr kritisch siehst, wo es hingeht. Wir müssen die Geschichte weitererzählen, oder?
Ja, die Entwicklung ist weitergegangen, die Leistungssteigerung ist weitergegangen, und jetzt sind auch die Fragen andere geworden.
Die Trade-offs,
die Trade-offs
haben
zugenommen, also die Nebeneffekte sind deutlich stärker erkennbar geworden. Das heißt, was tun wir, wenn wir Kühe haben, die wir selektieren für eine Fütterung mit einem hohen Konzentratanteil? Und da hat damals auch schon Professor Haiger sehr früh erkannt, dass das wird problematisch. Kühe zu haben, die vielleicht einmal die Hälfte der Ration brauchen, in Form von Kraftfutter, um dann gut versorgt zu sein, gehen wir da in die richtige Richtung. Und jetzt kommt ganz stark in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen 15 Jahren, eben diese Frage dazu, Trog, Teller, Dank oder Teller, Dank und Trog.
Was meinst du damit?
Und damit meine ich, dass wir sozusagen, dass es auf Dauer nicht sinnvoll ist, Ackerfrüchte zu kultivieren, Mais, andere Getreidearten, auch Soja, Eiweißfuttermittel, am Acker, am fruchtbaren Acker anzubauen, mit dem ausschließlichen Ziel, sie zu verfüttern oder an die Kühe zu verfüttern, aber auch an Schwein und Geflügel.
Es ist so, dass wenn man die Effizienz sich anschaut, dass natürlich es am effizientesten ist, wenn der Mensch direkt die Ackerfrüchte konsumiert, dann kommen die Monogastria, Geflügel, Schwein und das Rind, das an sich mit relativ großen Umwandlungsverlusten zu kämpfen hat, ist am wenigsten effizient, Kraftfutter zu verwerten.
So ist es. Also da ist zunächst einmal auch sehr viel Hausverstand drin, würde man sagen. Also in kargen Zeiten hätte man niemals Kühen oder landwirtschaftlichen Nutztieren große Mengen an potenziell essbaren Komponenten verfüttert. Das hätte man nie getan. Das ist sozusagen durchaus auch eine gewisse Wohlstandserscheinung, würde ich sagen. Also eine ökonomische Frage. Und ich habe schon gesagt, wenn also diese Kraftfuttermittel sehr günstig zur Verfügung stehen, dann gibt es natürlich auch betriebswirtschaftlich das Interesse, die auch einzusetzen. Jetzt ist es aber dann auch eine Frage dessen, was wir wohin geben, nämlich hin in die menschliche Ernährung, hin in die tierische Erzeugung und vielleicht dann auch, das gibt es ja auch bei uns in Österreich, eben sogar für die Treibstofferzeugung. Auf Dauer muss man sagen, wenn wir mit den Ressourcen sparsam umgehen wollen, und diesen Auftrag haben wir, mit den natürlichen Ressourcen sparsam umzugehen, dann muss man sagen, wir wollen die Rinder dafür verwenden, um, ich zitiere den Professor Willi Windisch aus München, da müssen wir die essbare biogene Masse, also sprich alles, was für den Menschen direkt konsumierbar ist, dorthin geben, also in die Humanernährung, und das, was an nicht essbarer Biomasse vorhanden ist, in die tierische Erzeugung, in die Fütterung landwirtschaftlicher Nutztiere. Und da spielen die Rinder eine ganz, ganz große Rolle. Sie haben von Haus aus dieses Zeug dazu, mit großen Mengen pflanzlichem Substrat, also ganz vereinfacht gesagt, Weide und Gras, also alles, was auf den Weiden und am Grasland, am Grünland wächst, das als ihre Nährstoff- und Energiequelle zu nutzen. Das müssen wir auch in Zukunft forcieren. Und da haben Sie eine ganz, ganz große Bedeutung.
Zwischenfrage. Ja. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo gerade das Rind, der Wiederkäuer, stark diskutiert wird, sozusagen Klimakiller-Kuh. Wie geht's dir damit? Weil dein Argument würde ja bedeuten, wir füttern unsere Rinder sehr rohwasserreich. Das ist mit Methanproduktion natürlich verbunden, ganz natürlich. Wie geht's dir damit?
Also, wir sind uns da einig. Rinder produzieren so wie andere Wiederkäuer auch Schafe, Ziegen, Büffel, aber auch Wildwiederkäuer, wie der Hirsch, das Reh oder auch die Giraffe, produzieren Methan. das ist sozusagen bei Ihnen evolutionär grundgelegt. Das ist so. Und das spielt natürlich jetzt in dieser Diskussion rund um Treibhausgase, Klimawandel eine Rolle. Das ist ein Aspekt, würde ich sagen, auf dem man in der Wissenschaft jedenfalls hinschauen soll, und das wird ja auch stark beforscht. Also wie kommt es zu dieser Methanbildung? Wie viel Methan wird ausgestoßen? Gibt es Unterschiede zwischen Tierarten, also zwischen Wiederkäuerarten? Gibt es Unterschiede innerhalb der Tierart? Das wird also jetzt ganz massiv beforscht. Lässt sich das beeinflussen durch die Fütterung? Und das ist eben der Punkt, wenn man also sehr grundfutterbetont füttert, und das wollen wir ja, das wollen wir ja wirklich, und auch wenn man sozusagen faserreiche Nebenprodukte aus der Lebensmittelerzeugung, zum Beispiel aus der Getreideerzeugung und so weiter, auch verfüttert an Wiederkäuer, was ja sinnvoll ist, dann kommt es da eben zu dieser Methanbildung. Wie weit wir da kommen mit irgendwelchen Futterzusatzstoffen, um die Methanbildung etwas zu bremsen, gibt es erst die Ansätze, aber die Langzeitwirkungen dieser Zusätze ist, glaube ich, noch nicht sehr gut beforscht. Aber da ist auch Potenzial drin, um das ein bisschen zu reduzieren, glaube ich einmal.
Wenn also, ich keine Rinder hätte, hätte ich das Thema nicht.
Wenn, ja, hätten wir das Thema nicht, aber es würde uns ganz, ganz viel fehlen.
Warum?
Man stelle sich das vor in Österreich. Österreich, die landwirtschaftliche Nutzfläche besteht zur Hälfte aus Grünland. Menschen haben dieses Land besiedelt und konnten das nur deswegen tun, weil sie Wiederkäuer hatten, die sie da mitgenommen haben, hinein in diese alpinen Regionen, bis in die hintersten Täler hinein. Hätten sie die nicht gehabt, hätten sie sich dort nicht niederlassen können und sie nicht besiedeln können. Das heißt, sie haben also diese Wiederkäuer mitgenommen, und das waren für sie die Tiere, die ihnen dann einen großen Teil oder fast ausschließlich tierische Lebensmittel geliefert haben. Milch, Fleisch, dann auch noch Wolle für die Kleidung. Das heißt also, die haben historisch eine enorm große Rolle gespielt, und ich behaupte jetzt, die spielen sie auch heute noch, aber auf eine andere Art und Weise. Nämlich, wir haben das Grünland dort, und werden jetzt, würde man alle Wiederkäuer aus diesen Regionen wegnehmen, dann könnte man dort mit diesen Flächen landwirtschaftlich nicht mehr viel anfangen. Man könnte vielleicht die eine oder andere Fläche, das hängt jetzt ein bisschen von den Temperaturen an, wieder zurückführen in Ackerland. Aber ich habe das selbst noch erlebt im Stubaital drin, in den 1960er Jahren. Da gab es noch so noch relativ viele Ackerflächen auch, sogar in Steillang. Das war äußerst beschwerlich, äußerst karg und mit hohem Aufwand verbunden und sehr geringem Ertrag.
Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir Grünland umbrechen, setzen wir CO2 frei. Das heißt, wir tragen dann, Grünland ist ja ein richtiger Speicher für eine Kohlenstoffsenke. Das wäre in dem Sinn auch sehr, sehr schwierig. Und man darf auch die Düngerwirkung nicht vergessen, oder? Das Rind ist ja in der Nährstoffkaskade ganz ein wichtiges Glied oder überhaupt das Tier als solches. Und wenn ich Ackerbau betreibe, brauche ich ja auch einen Dünger, um die Nährstoffrückflüsse wieder zu sichern.
Völlig richtig, ja. Also es geht sozusagen um das, was kommt an Nährstoffen dann zurück, wenn ich Lebensmittel erzeuge unter Zuhilfenahme von landwirtschaftlichen Nutztieren, eben Rindern. Also sozusagen Bodengesundheit, Humusaufbau, Bodenleben, Kohlenstoffbindung. Da spielen also Rinder im Zusammenspiel mit den Grünlandflächen und historisch gesehen mit großen Weideflächen, wenn man nur denkt an die großen Weideflächen in Nordamerika, die Prärien und so weiter, die haben sich ja alle deshalb so entwickelt, weil da Wiederkäuer waren, große Wiederkäuer, Büffel, Bisons, und die haben sozusagen dieses Grasland dominiert.
Das sind heute die fruchtbarsten Böden, wo über Jahrtausende geweidet worden ist.
So ist es. Also wenn man das sich wegdenken würde, würde uns ganz, ganz was Kostbares verloren gehen. Viele Gegenden könnte man nicht mehr bewohnen. Vieles würde, es würde sozusagen würde nicht mehr bewirtschaftet werden. Also das Grünland, wenn man das ein paar Jahre nicht mehr nutzt, dann geht es zurück Richtung Sträucher, Verbuschung und letztendlich zur Verwaltung. Das heißt also, hat also auch für die Besiedelung,
Kulturlandschaft,
für die Kulturlandschaft,
Tourismus,
für den Tourismus eine ganz, ganz große Bedeutung.
Willi, jetzt könnte man aber sagen, wir sind ja satt.
Das ist völlig richtig, aber dann kommt es immer noch darauf an, wo kommen unsere Lebensmittel her. Und da würde ich schon den Punkt machen wollen, dass wir auch bestrebt sein sollen, nach Möglichkeit lokal zu erzeugen, also bei uns zu erzeugen, was möglich ist, was dauerhaft gut möglich ist. Und da gehört das Grünland, die Nutzung des Grünlands, der Grünlandflächen, ganz entscheidend dazu. Und das, was wir daraus bekommen an Lebensmitteln, also auf das würde ich persönlich nicht verzichten wollen. Das geht also von der ganzen Palette der Milchprodukte bis hin zum Speiseeis am Schwedenplatz und dann hin zum Rindfleisch, Kalbfleisch, Fleisch von Jungtieren. Also diese Palette, die uns da geboten wird in der Ernährung, ist einfach großartig und unverzichtbar.
Jetzt 9 Milliarden Menschen. Wir konsumieren, wir Österreicher, wir Deutsche konsumieren sehr viel Fleisch.
Das ist richtig, ja. Also der Fleischkonsum liegt bei uns jetzt aktuell so um die 55 Kilogramm pro Person und Jahr. Und da sagen uns die Fachleute aus der Humanernährung, dass es besser wäre, diesen Fleischkonsum abzusenken, sogar hinab bis auf ungefähr ein Drittel, also nicht weg. Die Humanernährung ist da sehr einig, dass tierische Produkte einen wesentlichen Teil unserer Ernährung oder eine wesentliche Rolle in der Ernährung spielen und spielen sollen auch. Und das ist ganz besonders auch wichtig für die Entwicklung von jungen Menschen, also von Kindern, schwangeren Frauen, Kinder, wachsenden jungen Menschen bis hin zu stillenden Müttern und so weiter, spielen also diese tierischen Produkte ganz, ganz eine wesentliche Rolle.
Vor allem die Aminosäuren.
Von den Aminosäuren, auch Vitamine, die da enthalten sind. Und das kommt über die tierische sozusagen Erzeugung auf unseren Teller. So, der Fleischkonsum, den könnte man schon absenken auf ein Drittel. Echt? Also wenn man sagt, 55 Kilo, ein Drittel rund 20 vielleicht, 25 Kilogramm Fleisch pro Person und Jahr, dann werden wir da gut versorgt, vielseitig versorgt und ausreichend versorgt. Und jetzt ist die Frage, ja, wo kommt das andere Fleisch her? Ja, Fleisch kommt zum größten Teil aus der Schweinehaltung und dann aus der Geflügelerzeugung.
Die explodiert.
Ja, Geflügelfleisch explodiert. Und da muss man schon sagen, also Professor Windisch hat das auch in den letzten 10 Jahren immer wieder auf seinen Vorträgen gesagt, dass wir dort, man muss es einfach so sagen, wie es ist, dass wir in der Schweineernährung und in der Geflügelernährung, wenn wir von Konkurrenz sprechen, Mensch versus Tier, also was wird hier gefüttert und was könnte der Mensch direkt konsumieren, dann haben wir dort die größte Konkurrenz. Das heißt also, wir müssen uns auch überlegen, ob das dauerhaft gut machbar ist. Der hohe Fleischkonsum, besonders wenn dieses Fleisch stammt von Tieren, mit denen wir de facto in einer großen Nahrungskonkurrenz stehen. Rinder, Schafe, Ziegen haben da den großen Vorzug, dass sie im Durchschnitt mit viel weniger auskommen, weniger jetzt Konzentratanteil.
Zwischenfrage.
Ja.
Jetzt steigt aber gerade, du hast vorher ein Plädoyer für die Leistungssteigerung gemacht und hast dann über Mais, Körnermais gesprochen, über Sojabohnen gesprochen. Sind wir jetzt in einem Widerspruch gelandet?
Ein Stück weit schon, aber die Leistungssteigerung wird vorangetrieben, auch bei den Rindern, bei den Milchkühen. Die Leistung steigt auch weiter, vielleicht etwas schwächer als in den Jahren oder Jahrzehnten jetzt davor. aber sie steigt weiter, das betreibt man weiter in der Tierzucht. Aber auch die Tierzucht hat sich ein Stück weit, muss ich sagen, verbessert, indem sie vor ungefähr 15, 20 Jahren dann nicht nur mehr auf Milchleistungssteigerung gesetzt hat, sondern auch andere Parameter in die Zuchtprogramme hineingenommen hat, nämlich sogenannte Fitnesskriterien, Fruchtbarkeitskriterien und so weiter. Das heißt also, Leistungssteigerung, ja. Und jetzt ist die Frage, das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn je höher die Leistung, umso größer sind die Ansprüche
der
Milchkühe an die Ration. Wir haben aber nicht nur, also wir haben nicht nur die Möglichkeit, sozusagen diesen höheren Nährstoff- und Energiebedarf über höhere Anteile an Kraftfutter abzudecken, sondern auch lässt sich relativ viel machen auf der Seite des Grundfutters. Also Grundfutterqualität, wie wird es vorgelegt, wie wird es geerntet, wie wird es gelagert, wie wird es konserviert, also welche Qualität hat es letztendlich am Futtertisch, bis hin zu, haben wir selbst dann Forschung betrieben hier an der BOKU, dass man versucht herauszufinden, wie viel Struktur brauchen die Kühe tatsächlich, sodass sie auch gesund bleiben, dass das Verdauungssystem gut funktioniert. Und wir haben hier, und da habe ich zwei, drei Forschungsprojekte jetzt betreut, wo wir dann geschaut haben, können wir an dieser Schraube Futterstruktur drehen, wenn wir sehr grundfutterbetont füttern.
Das heißt, wie habt ihr das technisch gelöst? Ihr habt das Futter zerkleinert, oder?
Mhm. Wir haben also unterschiedliche Settings gehabt. Das war in dieser Kooperation, die wir da von der BOKU aus haben, mit der HBLA in Ursprung, in Salzburg, in der Nähe von der Stadt Salzburg, in Elixhausen. Dort haben wir ungefähr 20 Milchkühe zur Verfügung in einem Laufstall mit einem sogenannten Kellenfütterungssystem, wo wir also jeder Kuh einen Platz zuweisen. Und wenn die Kuh ihren Platz findet, dann kriegt sie dort das Futter, das wir für sie vorgesehen haben, vorgelegt und kann das aufnehmen. Und über diese Einrichtung haben wir uns dann eben beschäftigt mit der Frage, wie können wir die Kühe dazu bringen, und das sind immer Holsteinkühe dort, konventionell genetische Ausstattung, wie können wir diese Kühe dazu bringen, dass sie mehr von ihrem Grundfutter aufnehmen, es besser verdauen und dann insgesamt besser über Nährstoffe und Energie versorgt sind, aus dem Grundfutter.
Und das war in dem Fall Silage oder Mais?
Ja, da haben wir verschiedene ausprobiert. Also wir haben dann wir haben einmal eine TMR gehabt, die hat bestanden aus Basis-Trockenmasse, ungefähr 55% Heu, 30% Grassilage und 20% Kraftfutter. Und da haben wir die Grassilage und das Heu dann ganz stark verkleinert in der Partikelgröße, also sprich gehäckselt. Und wir haben fürs Heu haben wir sogar noch eine Hammermühle dann verwendet und haben das den Kühen gefüttert und haben gesehen, siehe da, sie fressen von dieser Ration, also Ganzmischration war das, tatsächlich signifikant mehr, wenn es eine geringere Partikelgröße hat.
Wie war es mit der Nährstoffausnutzung? Man könnte ja auch sagen, die Passagerate hat einfach zugenommen, es geht schneller durch. Hat die Zeit gereicht, es gut aufzuschließen?
Ja, wir haben sozusagen den Kühen ein Stück weit auch geholfen durch die Verkleinerung der Partikelgröße. Das ist richtig, weil Kühe, die mehr fressen, haben dann auch eine höhere Passagerate. Wenn aber die Partikelgröße kleiner ist, dann haben die Mikroben im Vormagen größere Flächen für den Angriff, unter Anführungszeichen, und dann für den fermentativen Abbau. Das heißt also, wir haben das uns ganz genau angeschaut, es hat die Verdaulichkeit der Ration nicht gelitten. Mhm. Sie war sogar tendenziell besser. Und wenn wir eine höhere Verdaulichkeit erreichen und die Kühe mehr von dem fressen, dann sind sie insgesamt besser versorgt. Also da hatten wir 20% Kraftfutter bezogen auf die Trockenmasse in der Ration. In anderen Versuchen haben wir dann auch Wir haben auch einmal verglichen Heu, also nur Heu als Grundfutter und dann Kraftfutter. Als Ergänzung, da sind wir sehr knapp gewesen, auch in der Kraftfutterversorgung. Wir haben alle Kühe gleichgeschaltet. Jede Kuh hat 4 Kilogramm Kraftfutter Frischmasse bekommen. Das sind also 3,6, 3,7 Kilogramm Trockenmasse pro Kuh und Tag. Und dann haben wir ihnen das Heu zur freien Aufnahme vorgelegt. Und im einen Fall war es Heu als Langgut und im anderen Fall war es Heu als Kurzgut, sprich gehäckselt. Und ich habe einen Sack von diesem gehäckselten Heu immer noch in meinem Büro stehen. Wir haben uns da gut ausgetauscht mit Kollegen Professor Zebeli von der Veterinärmedizinischen Universität, dass wir da auch keine Fehler machen und vielleicht zu wenig Struktur anbieten. Haben das dann auch abgesiebt mit der Schüttelbox und geschaut, wie groß jetzt der Unterschied ist in der Verteilung der verschiedenen Partikelgrößen auf den verschiedenen Sieben in dieser Schüttelbox und haben festgestellt, ja, die Veränderung ist substanziell, aber aus allem, was man da weiß, und der Kollege Zewel ist da ein bisschen ein Spezialist im Hinblick auf Strukturversorgung bei Milchkühen, hat gesagt, es reicht aus und wir haben es gefüttert. Die Kühe haben es sehr gut aufgenommen, beide Heusorten, also Langgut und Kurzgut, haben viel davon gefressen, haben auch mehr gefressen, aber da haben wir dann festgestellt, dass das Häckselgut doch etwas zu fein war, also da waren zu hohe Anteile an sehr feinen Partikeln und das hat dann die Verdaulichkeit tatsächlich etwas gedrückt. Wir haben den Kot ganz genau untersucht, haben da eine Siebung vorgenommen, eine Nasswaschung, eine Siebung an der Veterinärmedizinischen Universität und haben festgestellt, dass in der Gruppe, die das Kurzgut bekommen hat, größere Anteile an diesen Feinteilen unverdaut den Verdauungstrakt passiert haben. Und das war dann nachteilig. Es hat da keine gesundheitlichen Auswirkungen gegeben. Also wir haben da nichts sehen können beim Versuch über 2 Monate. Aber wir haben gesehen, da sind wir tatsächlich in der Reduktion der Partikelgröße zu streng gewesen und es war nicht von Vorteil.
Aber insgesamt siehst du ein Potenzial in der Zerkleinerung des Grundfutters?
Ja.
Du siehst ein Potenzial, das habe ich ja auch gelesen, im Heubereich, oder? Mhm.
Ja, also das gilt sowohl für die Silage als auch für Heu. Aber da muss ich explizit dazu sagen, ist es ganz wichtig, dass man dann grundfutterbasiert füttert. Und das ist ja unser Ziel.
Weil sonst, wenn ich Heu vermahle, habe ich keine Strukturwirksamkeit mehr.
So ist es. Also nicht, wenn man eine Ration fährt, die vielleicht 40 oder 50 oder 60% Grundfutter hat in der Trockenmasse und den Rest Kraftfutter. Wir sind da gefahren jetzt bei diesem Heu-Heu-Vergleich 83% Heu und 17% Kraftfutter. Auf die Trockenmasse gezogen. Ja, ja. Und da haben wir gesehen, da sind wir da zu weit gegangen. Es war da nicht gut. Aber unsere Versuchsbedingungen dort an der HBLA-Ursprung, die sind eben nicht so gut jetzt, dass wir da verschiedene Stufen hätten fahren können. Mit 20 Kühen, die kann man nur teilen in 2 Gruppen und dann füttert man eine Gruppe so und die andere Gruppe so. Also in einem Versuch lässt sich das nicht erklären, was jetzt die optimale Strukturgröße oder Partikelgröße wäre.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen. Wo gehört das der Wiederkäuer hin, positioniert aus deiner Sicht global und wie soll sich Österreich positionieren? Wir sind ein kleines Land, wir haben Nachteile in der Bewirtschaftung, Berggebiete, sehr viele kleine Betriebe, Gott sei Dank. Wie wünschst du dir die Zukunft?
Also mir ist es ein großes Anliegen, dass wir die Rinderhaltung gut in die Zukunft führen. Die Rinderhaltung und alles, was wir daraus lukrieren, an tierischen Lebensmitteln, aber auch an Kulturlandschaft, das hängt ja damit zusammen, wenn die Flächen bewirtschaftet werden und das Futter genutzt wird für die Fütterung, dann bleiben die Flächen intakt, sie bleiben auch produktionsbereit. Das ist ganz, ganz wichtig. Man stelle sich vor, wir würden das alles aufgeben. Mir wäre da nicht wohl. Eine Krise, ein Engpass irgendwo in der Versorgung, in der Energieversorgung.
Corona hat uns das ein bisschen gelehrt, oder?
Wo würden wir unsere Lebensmittel hernehmen? Also das hat viele, viele Facetten. Ich habe schon gesagt, Flächen nutzen, Bodenfruchtbarkeit, Humus aufbauen, Kohlenstoffbindung, Kulturlandschaft, Schönheit, Ästhetik der Landschaft, bis hin zum Tourismus, ganz, ganz wichtig. Wir Menschen neigen ja stark dazu, uns dort aufzuhalten, wo wir eine Mischung haben, aus Wald und Grünland, aus offenen Flächen und verwaldeten Flächen. Also das und ganz zentral eben die Bereitstellung von Lebensmitteln. Aber wir müssen wir sollen nach Kühen streben, Kühe züchten, Kühe entwickeln in eine Richtung, wo sie sich gut eignen, mit hohen Grundfuttermengen in der Tagesration gut umzugehen, sie gut aufnehmen, viel aufnehmen und gut verdauen zu können. Und das wird eine Schlüsselfrage sein, so quasi, dass wir da nicht die Spur verlieren und vielleicht Kühe dann haben, wenn es einmal ganz eng wird und diese potenziell essbaren Kraftfutterkomponenten so teuer werden, dass man es sich nicht mehr leisten kann, mit denen zu ergänzen, dann, dass diese Kühe, die wir dann haben, auch in der Lage sind, gut mit hohen Grundfutteranteilen in den Rationen umzugehen. Das wird ja ganz zentral sein. Und da würde ich alles dafür tun, um die Rinderhaltung hochzuhalten, die Rinderhaltung
und auch die Schafe, Ziegen
zu pflegen, zu fördern, auch was so Programme betrifft, also die Haltung in den Grünlandregionen, dass man also da mit Förderungen versucht, auch die Bauern dabei zu unterstützen, eine gute Landwirtschaft zu betreiben. Das ist ganz zentral.
Wie ist es global betrachtet zurzeit? Siehst du, gehen wir in diese Richtung oder gehen wir vielleicht sogar in das andere Extrem? Ich sage ein Beispiel. In Argentinien war immer sehr bekannt für weidebasierte Rindermast, nehmen die Feedlots zu. Brasilien nehmen Feedlots zu.
Ja, Feedlots gibt es schon seit Jahrzehnten in Nordamerika und als junger Student bin ich das erste Mal 1986 nach Kanada gereist, habe das erste Mal ein Flugzeug bestiegen im Alter von 25 Jahren und war in der Provinz Alberta und habe dann ab da gearbeitet auf einem Rindermastbetrieb. Das war ein Feedlot-System, aber auch ein Mutterkuhsystem. Da haben wir 300 Mutterkühe gehabt und dann 2000 Mastrinder in einem Feedlot-System und habe damals schon geschaut und mich gewundert, wie viel Kraftfutter da in diesen Rationen enthalten war. Das sind ökonomische Gründe gewesen, wieso das so war. Und wenn das jetzt kommt in Südamerika, dann würde ich auch sagen, na, da gibt es die Komponenten, die sind halt günstig zur Verfügung. Aber das ist nicht etwas, wo wir sagen können, das ist ein sparsamer Umgang und der richtige Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Wenn wir das im Großen, wenn wir potenziell Essbares in großem Stil verfüttern. Also da gibt es offensichtlich jetzt billiges Getreide und sonstige Produkte, weiß nicht, Soja, was dort jetzt verfüttert wird und jetzt kopiert man sozusagen oder kann man das kopieren, was man in Nordamerika schon seit Jahrzehnten hat. Aber das würde ich mir nie und nimmer wünschen bei uns hier, weil wir da auf der falschen Spur sind, langfristig, am falschen Track.
Wie schaut der richtige Track aus? Wie du es gesagt hast, grundfutterbasiert, Absicherung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft?
Das wünsche ich mir, ja. Also da ist auch die öffentliche Hand gefragt. Was fördern wir? Was unterstützen wir? Welches Bild geben wir ab in der Öffentlichkeit? Wie kommunizieren wir? Welches Image hat unsere tierische Erzeugung, die Landwirtschaft und vor allem der tierische Sektor? Welches Image
Was haben meinst wir? Du konkret damit?
Damit meine ich, dass es nicht sein kann, dass man ausschließlich auf das Methan und dessen Wirkung abstellt. Das kann also nicht sein. Das ist ein Effekt, ist mir schon klar. ich würde jetzt einmal den Rinderhaltern hier in Österreich zugute halten, es hat ja schon einmal deutlich mehr Rinder gegeben in Österreich. Das war so um die 1980er Jahre, hatten wir mal, habe heute nur nachgeschaut, ich glaube 2,6 Millionen Rinder, wir stehen jetzt bei 1,8 Millionen Rinder. Also hat es einen starken Rückgang gegeben. Und jetzt könnte man sagen, die Tiere leisten mehr, dann braucht es auch weniger für eine bestimmte Menge tierischer Produkte, die wir erzeugen wollen. Und den größten Effekt natürlich in der Reduktion des Methanausstoßes, wenn es nur um die tierische Erzeugung geht, den hat natürlich sozusagen eine Reduktion oder ein Absenken des Tierbestandes.
Und dann hatten wir in Österreich, Kollege Guttenberger hat das berechnet, seit 1850 haben wir reduziert. Wir haben weniger Methan aus der Rinderhaltung, Wiederkäuerhaltung wie damals. Das heißt, wir haben eigentlich nicht zur Klimaerwärmung beigetragen mit dem Rindersektor. Natürlich global betrachtet steigt der Nutztierbestand. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, global betrachtet, aber nicht bei uns.
Ich sehe das auch so, ja. Aber man kann also nicht jetzt sozusagen dann sagen, ja, weil wir damals 2,6 Millionen gehabt haben, jetzt haben wir 1,8, ja, dann wäre es noch besser, wir hätten nur 1 Million Rinder oder so. Davor würde ich warnen, dass man einfach sozusagen in diese Richtung drängt und sagt, dann haben wir einen so einen tollen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase, Emissionen geleistet. Denn dann kommen ja viel wichtigere Dinge ins Spiel, und das habe ich vorhin schon gesagt, und das ist die Lebensmittelerzeugung, die lokale Versorgung, die regionale Erzeugung, bis hin zu Landschaft, Offenhalten, Tourismus und so weiter. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man also den Wert der tierischen Produkte, die wir hier erzeugen können, und was die Rinder dazu leisten, dass man den nicht so ein bisschen an den Rand drängt und nur mehr sagt, wir müssen auf das Methan schauen. Das geht nicht. Das ist viel zu eindimensional. Das wird unserer tierischen Erzeugung, den Rindernhaltern, den Schaf- und Ziegenhaltern absolut nicht gerecht.
Und man muss ja auch wissen, dass wir sehr effizient Milch produzieren. Das heißt, wir haben einen relativ kleinen CO2-Fußabdruck pro Liter Milch, und würden die globale Milchproduktion unseren CO2-Fußabdruck haben, dann hätten wir um 30% weniger Methanproduktion im Rinderbereich. Also wir sind ja vorne dabei, und wenn wir das Gleiche konsumieren würden danach, dann würde es halt von irgendwo herkommen, und wir hätten vieles zerstört und nicht gewonnen, global betrachtet.
So ist es, das sehe ich also auch so. Deswegen macht es also einen Sinn, dass wir heute Kühe haben, die 7.000 Kilogramm leisten können, vielleicht 7.500 Kilogramm leisten können, vielleicht sogar gegen 8.000 Kilogramm, und sehr grundfutterbetont versorgt werden können. Das haben wir auch im Ursprung dort in unseren Versuchen zeigen können. Also mit diesen 4 Kilogramm Kraftfutter, Frischmasse pro Kuh und Tag, haben wir Leistungen geschafft, die waren 28, 29, vielleicht sogar gegen 30 Kilogramm Milch pro Kuh und Tag, im Durchschnitt die Rallye-Kühe. Das geht also, und zwar dauerhaft, so dass sie auch gesund bleiben. Das macht also wirklich Sinn, dass man so Kühe da entwickelt hat und dass die Kuh heute eine andere ist, als sie es war, als ich der Student war an der Burka 1983 mit 3.500 oder 4.000 Kilogramm.
Da schließt sich jetzt der Kreis wieder. Ich danke für das Gespräch. Wir haben zurückgeschaut, auf das Jetzt geschaut und ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du mir zum Podcast zur Verfügung gestanden bist. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören wünsche ich Ihnen zu Hause. Wir würden uns freuen, wenn es Ihnen gefallen hat, dass Sie unseren Podcast dann auch teilen. Bis zum nächsten Mal, wenn es um Agrarscience, Wissen kompakt geht. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Dankeschön.